Vis-à-vis.
Herr Bölk, Sie haben mit 30 Jahren damals entschieden, zum einen mache ich mit 60 eine Begehung der Pyramide und mit 70 mache ich eine Weltreise mit einem Kreuzfahrtschiff. Wenn Sie 30 waren, damals in der DDR, ja, und diesen Wunsch formuliert haben, mit 60 gucke ich mir die Pyramiden in Ägypten an und mit 70 mache ich die Weltreise, dann kann man das zwar sagen, okay, ich bin dann später Rentner und darf dann ausreisen, ja, aber war das denn wirklich realistisch?
Ja, ja, ja. Also in der DDR war es so, wer Rentner wurde und hatte Westverwandtschaft, der ist dann sofort immer nach drüben gereist und hat dann bei den Verwandten geschnorrt oder er hat sich Geld umgetauscht vorher. Das konnte man ja. Wir hatten ja drei Währungen, wie heute noch in Kuba. Also wir hatten die DDR-Mark, wir hatten die Forum-Schecks, das waren eingetauschte D-Mark und die D-Mark. Das waren die drei Währungen und je nachdem, welche Beziehung man hatte, konnte man damit umgehen. Und ich dachte mir mit 30, du bist Kabarettist, du machst auch illegale Mucken auf Geburtstagsfeiern, da kommt manchmal Westbesuch und da wirst du dieses Westgeld schon zusammenbekommen bis zum 70. Lebensjahr. Und man konnte ja auch tauschen, 1 zu 10, manchmal 1 zu 20 und ich dachte mir, dann erfüllst du dir die beiden Wünsche.
Herr Bölk, die Kreuzfahrtindustrie boomt. Man kann ja mit verschiedenen Linien um die Welt fahren. Sie haben sich für ein englisches Schiff entschieden. Warum?
Preis war ein wichtiges Argument. Kleiner war es. 1400 Leute nur auf anderen großen Kreuzfahrtschiffen. 5.000 bis 6.000, das macht mir keinen Spaß. Und ich wusste, dass 140 Deutsche an Bord sind. Also die treffen sich ja dann zu einer Community, wie man heute sagt. Und wir waren 26 Ostdeutsche, wir haben uns auch getroffen. Und wir wussten sofort, also Ostdeutsche erkennen Ostdeutsche.
Woran?
Woran? Auch noch an der Kleidung und zweitens an der Offenheit. Man geht aufeinander zu, wenn man merkt. Und am Dialekt natürlich.
Aber jetzt unabhängig vom Dialekt, also was ist an der Kleidung anders als, also ich meine, Sie waren auf einem englischen Schiff?
Ja, die Engländer gehen ganz anders angezogen und die Westdeutschen auch ganz anders. Sie haben auch mehr Ohrringe und mehr Ketten. Das haben die Ostdeutschen in der Regel nicht. Wer sich so eine Weltreise leisten kann, jetzt im Osten und ist normal Arbeiter oder Angestellter, der hat dann das Geld gespart für diese wunderbare Weltreise.
Von Hamburg nach Hamburg mit der Queen Victoria.
Das älteste der Flotte, glaube ich. Ich habe es ja auch geschrieben, das hat geknackt und geknarrt, nur das Klappern der Gebisse war lauter.
So, und dann ging es von New York über St. Martin. Ja. Da haben Sie sich nochmal über die Teilung der Insel ausgetauscht.
Das war toll.
Und darüber sinniert, wie wäre es eigentlich, wenn in Deutschland genauso damals geteilt worden wäre.
Na, weil man auf den Inselteilen alles übernommen hat, was die Einwohnenden auch früher gehabt hat. Und da konnte man eben auf der einen Seite der Insel noch Französisch zum Roaming telefonieren, auf der anderen Seite nicht. Hätte man alles übernehmen können.
Übertragen auf Deutschland hätte bedeutet was?
Dass wir die guten Sachen übernommen hätten und die schlechten von den Westdeutschen, die hätten sie behalten können und auch umgekehrt. Also da gebe ich natürlich zu, dass es auch eine Last war, mit uns wieder vereinigt zu werden.
Das ist ja ein Punkt, der immer wieder auch vorkommt, das althergebrachte Vorurteil, dass der Westen den Osten durchschleppen musste.
Das haben die Wessis gesagt, Entschuldigung, die Bundesbürger mit westdeutschem Migrationshintergrund, die haben das oft behauptet. Wir müssen ja für euch den Soli bezahlen. Da habe ich gesagt, wir müssen aber auch den Soli bezahlen. Das wussten wir nicht. Es wurde ja auch ganz wenig kommuniziert im Westen. Die Schuld für alles gab man dann uns. Wir waren zu teuer. Selbst Oskar Lafontaine, die sagt, naja, das geht nicht, es wurde so teuer. Kohl hat gesagt, Portokasse. Und dann wurde es aber auch teuer. Und wenn man sich heute unsere Städte anguckt, ist es auch gut geworden. Gelsenkirchen ist heute Leipzig oder Halle, vor der Wende. So sieht es heute aus. Finde ich eigentlich nicht gerecht.
Die Teilung des Landes, hat man die auf dem Kreuzfahrtschiff denn sonst auch gemerkt?
Nö. Wir waren ja alle eingesperrt auf diesem Schiff. Also ist ja wie so ein kleines Gefängnis, aber freiwillig. Ne? Und da hat man schon zusammengehalten.
Da geht es dann gemeinsam gegen die meinetwegen englischen Mitreisenden. Das kann auch ja sein. Aber es gibt ja trotzdem noch Weltereignisse, die nebenbei passieren. Sie lassen es immer beiläufig mit einfließen. Da geht es um Klimaschutz, Umweltpolitik oder auch zum Beispiel Thema Frieden. Also gab es da auch keine Dissensen oder werden auf so einem Schiff solche Themen dann gar nicht angesprochen?
Ich glaube, dass die noch viel komprimierter sind. Also die Meinungsverschiedenheiten zwischen, ich bin ja ein militanter Pazifist, habe ich immer gesagt. Also, und ja, der Krieg hat schon eine Rolle gespielt. Da gab es dann schon Dissens. Wie ich immer sage, wir waren ja Ivan Deluxe in der DDR, also wir sind ja russifiziert gewesen, kann man ja so sagen. Aber im guten Sinne, ich mag die Russen von der Mentalität her. Ich mag nicht die russische Politik, das ist klar. Und drüben hat man sich amüsiert, wie ich immer sage. Also, und das stößt auf aufeinander. Also diese beiden Kulturen, die amerikanische, diese laissez-faire und jeder kann vom Tellerwäscher zum Millionär, und die russische Seele, die stoßen dann doch immer aufeinander. Und ich glaube, das findet auch in der Ukraine statt, diese Auseinandersetzung.
Nicht nur in der Ukraine, sondern aktuell ja, glaube ich, auch bei uns.
Ja, auch bei uns und im Gazastreifen, in Syrien, überall diese ganzen Kriege. Es geht um die ökonomische Neuaufteilung der Welt. Die Welt ist endlich, der Grund und Boden ist vergeben. Nun muss man noch die Reichtümer wieder aufteilen.
Das würde dann aber für beide Seiten gelten.
Ja, richtig. Mhm. Es gilt immer für beide Seiten.
In Ihren Reiseerzählungen, wie Sie es nennen, es geht um die Welt, mit dem doppeldeutigen Titel. Wenn es um die Welt geht und Sie um die Welt gefahren sind, haben Sie auch hin und wieder ja durchblicken lassen, dass das, was Sie gerade geschildert haben, Sie sind russifiziert, die anderen sind amerikanisiert, dass Sie auch so eine latente Amerika-Skepsis gegenüber hatten.
Ich habe auf dem Schiff ganz seltsamerweise meine Meinung ändern müssen. Ich habe einen Drehbuchautor aus Hollywood kennengelernt auf dem Schiff und eine Regisseurin, die am Broadway lange Zeit gespielt hat und jetzt einen Independent-Film vorbereitet. Er schreibt das Buch, sie will Regie führen. Und in Dubai auf diesem berühmten Wüstenausflug, den man da immer macht, mit einem Jeep durch die Wüste, saßen wir im selben Auto. Und wir haben uns dann immer regelmäßig zum Rotwein getroffen abends und wir haben uns gestritten bis aufs Blut, aber in einer sehr friedlichen und kollegialen.
Aber Ihr Amerika-Bild, was Sie vorher hatten, hat sich dadurch ein bisschen geändert?
Wir sind streitbare Leute, ja, sicherlich. Er meinte, er sei Trumpist. Ich habe dann einfach aus Provokation gesagt, ich bin Marxist. Und da waren wir sofort im Dissens. Aber die Streitigkeiten und mit meinem gebrochenen Englisch und mit dem rollenden Englisch war das auch schwierig. Aber der Rotwein hat es dann gebracht und wir haben uns irgendwie sympathisch gefunden. Und ich glaube, dass es so eine Quintessenz aus der ganzen Reise ist, wenn man miteinander spricht, schweigen die Waffen.
Sie haben Alcatraz sich angeguckt und Sie haben sich sowieso sehr viele Sehenswürdigkeiten angeguckt. Das ist Ihr persönliches Interesse gewesen, alle diese Orte zu besuchen.
Das war auch der DDR geschuldet. Mhm. Man hat gedacht, da kommst du nie hin. Du guckst John Connery da oder du guckst Clint Eastwood, der dort ausbricht. Und das möchtest du gerne mal sehen. Da waren nicht viele vom Schiff, die da hin wollten. Aber ich wollte hin. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe Fotos, wo ich in der Zelle liege und sitze. Und toll. Das ist wie Sarkophag von Cheops. Und das kommt wahrscheinlich aus dem DDR-Bürgern. Da kommst du nie hin. Die Mauer wird noch in 100 Jahren stehen, wie der Herr Honecker sagt.
In Ihren Reiseerzählungen schreiben Sie, dass es danach noch eine Diskussion über die Stasi-Gefängnisse gab.
Richtig, das wurde dann sofort uns vorgehalten. Na, bei euch war es doch auch so. Recht und Gesetz gab es da bei euch nicht. Ich sage doch, wir waren auch ein Rechtsstaat mit viel Unrecht, sage ich immer. Also politisch Unrecht hatte man meistens, aber Eigentumsdelikte und so, das war bei uns alles auch gesetzlich geregelt.
Im Vis-à-vis von Inforadio ist heute zu Gast Lothar Boelk. Herr Boelk, ich glaube, da ging es im Georgetown. Ist ja eine UNESCO zum Weltkulturerbe ist erklärt worden. Da haben Sie gesagt, Westdeutsche haben Geschichte, Ostdeutsche eine Vergangenheit. Das anders als Georgetown. Was meinen Sie damit?
Und ich schreibe aber noch dazu, dass eine Vergangenheit eine Geschichte ist, an der man sich vergangen hat. Also Vergangenheit ist ja negativ belastet und Geschichte wird gemacht und die wird geschrieben und die wird umgeschrieben. Aber eine Vergangenheit ist ja im Grunde genommen schlecht. Ne? Unsere Nazi-Vergangenheit. Also wir hatten eine Ostdeutsche, wir hatten keine Geschichte und wir hatten nur eine Vergangenheit. So wird es jedenfalls kolportiert. Und das empfinde ich auch so. Keiner beschäftigt sich eigentlich mit unserer Geschichte in Ostdeutschland. Wie es dazu gekommen ist. Wir waren ein geteiltes Land, wir waren ein besetztes Land, beide Seiten waren besetzt. Nur, wie ich sage, die sind amüsiert. Nicht, komm, wir haben uns amüsiert und wir waren Ivan Deluxe. Wir waren schon was Höheres als die Bulgaren und Rumänen. Wir waren ja Aushängeschild, wir waren ja in einem eisernen Vorhang an der Demarkationslinie. Aber wie es da überhaupt dazu gekommen ist, gibt es keine Geschichtsforschung mehr. Selbst unsere geschichtsträchtigen Orte sind besetzt in den Führungspositionen mit Wessis und das verstehe ich gar nicht. Das grüne Gewölbe, selbst Buchenwald, das ist ja unser Schmach auf ostdeutschem Gebiet, wird anders interpretiert. Zum Beispiel die nach Buchenwald, nach Nazi-Zeit, wo noch als Internierungslager der Sowjetarmee genutzt wurde, wird mehr dargestellt als ich war als Jugendlicher. Zur Jugendweihe mussten wir sowas machen. Sind wir auch hingegangen, hatten wir damals nicht verstanden. Heute, dann bin ich aber nach der Wende nach Buchenwald gegangen und ich wusste, dass im Buchenwald Ernst Thälmann dort gesessen hat, Kommunistenführer und dann ermordet wurde. Das wird gar nicht mehr propagiert von denen, die die Führung machen haben. Da habe ich gefragt, kann ich die Zelle sehen? Früher hatte ich als Jugendlicher die Zelle noch sehen dürfen, wo der Mann da drin gesessen hat. Das fand ich standhaft. Und er wusste, dass er am Ende dann umgebracht wird. Und jeden Tag musste er damit rechnen. Und das wurde ihm dann nicht mehr so gezeigt. Das ist wichtig, was nach die Russen, die bösen Russen, weil Russophobie. Ne? Nee, fand ich dann schon ungerecht.
An der Viadrina gab es mal den Studiengang Interkulturelle Kompetenz. Ja. Da ging es vor allen Dingen darum, dass man sagt, polnische und deutsche Studierende haben unterschiedliche Erfahrungen. Erfahrungshintergründe und deswegen müssten wir gucken, dass wir versuchen, den anderen besser zu verstehen. Es ist vielleicht das, was...
Ich plädiere immer für Gespräche. Erzählt euch eure Geschichte und glaubt dem anderen, dass er euch nichts vormachen will. Sondern wenn ihr ganz ehrlich miteinander umgeht und sagt, so war es unsere Geschichte. Wir waren eingesperrt, ja, aber wir hatten Leben, wir hatten Freude, wir hatten Kinder, wir hatten Musik, wir hatten Tanz, wir hatten alles. Und das glaubt man nicht. Und wir glauben dann wieder den Westdeutschen nicht, wie sie gelebt haben. Und die Westdeutschen glauben uns nicht. Das ist schlimm. Da gibt es auch nun Parteien in diesem Land, die diese angeblich nicht vorhandene Spaltung doch betreiben. Von allen Seiten, von links und von rechts.
Da sind wir ja gerade. Also ja. Bei dieser Diskussion, dass wir im Grunde genommen ja genau das, was Sie vorschlagen, ja nicht derzeit tun.
Ich weiß nicht, wie man rauskommt. Aber ich denke, reden hilft nur reden. Argumente austauschen, aber fernab, na, ich sag mal, von extremen Ansichten. Also da würde ich nicht gerne diskutieren mit jemandem. Wenn jemand sagt, er möchte hier eine andere Gesellschaftsordnung, dann erübrigt sich jedes Gespräch, glaube ich. Aber das Wort Demokratie jetzt wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird, das nutzt dieses Wort so ab, dass viele sagen, na, wir haben doch gar keine Demokratie. Aber diese Permanenz, diese Infiltration mit dem Wort unsere Demokratie, was ist unsere Demokratie? Gibt es ja noch andere Demokratie. Ich glaube, ich sage es auch auf der Bühne, wir leben in einer Ineptokratie, das kommt aus dem Griechischen, da werden die Unfähigsten von den Unproduktivsten gewählt. Und das ist jetzt natürlich hoch überspitzt, aber die richtige Demokratie, ich glaube, wir brauchen mehr Volksdemokratie. Punkt.
Vielen Dank, dann auf Ihre nächste Reise, Herr Böck.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.